Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich darf Sie begrüßen zu einer weiteren Folge von Meilensteine der Schweizer Geschichte mit Professor Christoph Mörgeli hier vor einem prächtigen Stadtschloss, vor einem Château mit mächtigen Zinnen bewehrt und auch mit Türmen, auf denen noch spitzige Lanzen aufgepflanzt zu sein scheinen, unweit von hier, Sie hören es, der Straßenverkehr, ein großer Parkplatz. Wir sind in Lausanne, in der wunderbaren Waadtländer Hauptstadt, und im Hintergrund sehen Sie auf einem Sockel eine Skulptur, eine Statue einer Persönlichkeit, die im Zentrum einer der interessanten, wenn auch etwas bizarren Episoden der Schweizer Geschichte steht. Doch Christoph Mörgeli, er wird uns gleich alles darüber erzählen. Lassen Sie mich ihn hier gut ins Bild rücken. Ja, Christoph, dieser Mann hier mit dem nachdenklichen Blick und in der Kleidung des, ja, was ist das, 17., 18. Jahrhunderts, wer ist das?
Grüezi miteinander. Er steht vor dem Château Saint-Mer. Das ist auch bemerkenswert. Also das Gebäude, vor dem dieser Mann, von dem wir dann sprechen, steht, in Erz gegossen, hat auch seine Geschichte etwa um 1400 errichtet vom damaligen Bischof von Lausanne. Eine Mischform von Trutzburg und Wohnhaus. Er hat das in guter Distanz errichtet von der etwas unruhigen Lausanner Bürgerschaft, die nicht immer ganz so wollte, wie er es gerne hätte haben wollen. Und das Gebäude wird dann aber 1536, als die Waadt bernisch wird, als die Waadt überrannt wird durch die Berner, bernischer Landvogtei Sitz. Also hier ist dann gewissermaßen das Zentrum der bernischen Verwaltung der Waadt bis 1798. Mittlerweile ist längst die waadtländische Regierung eingezogen. Und am auffälligsten an der Fassade dieses Gebäudes ist die Statue des Major Davel, des Major Davel. Und diese Statue wurde eingeweiht 1898, oben mit einer Art Genius, eine weibliche Frau, die ihm da den Kranz und den Lorbeer reicht und so weiter. Das war ein Werk des Plastikers und damaligen Künstlers Maurice Raymond.
Und was hat Hauptmann Davel gemacht, um hier auf einer Statue verewigt zu werden?
Er war sogar Major, also noch ein Dienstgrad höher. Dieser Herr Davel, Jean-Daniel Abraham Davel ganz genau, ist im Jahr 1670 geboren. Er ist mit seiner Mutter, einer früh verwitweten Pastorgattin, in die Hauptstadt nach Lausanne gezogen, hat hier seine Ausbildung gemacht, wurde bereits mit 18 Jahren Notar, aber es hat ihn dann in die Fremde getrieben. Wahrscheinlich auch, weil er musste, weil er einen Erwerb suchen musste, und er hat Dienst geleistet für die Niederländer. Das war relativ naheliegend als Reformierter. Er hat dann aber auch für die Franzosen Dienst geleistet und hat sich ausgezeichnet im Rahmen der Berner Truppen als Hauptmann beim Vielmergenkrieg vom Jahr 1700. Jetzt muss ich mich konzentrieren. 1712 war dieser zweite Vielmergenkrieg, den ja die Berner und die Reformierten gewonnen haben. Und da haben die Berner gemerkt, dass dieser junge, oder nicht mehr ganz junge Mann, aber immerhin doch noch im kräftigen Alter stehende Mann, ganz ausgezeichnet sich bewährt hat durch Mut, Tapferkeit und Umsicht, sodass man ihm dann auch eine entsprechende Beförderung versprach.
Also wir halten fest, der Major Davel stand in bernischen Diensten, hat sich im Ausland verdient gemacht als Troupier, als Mann des Militärs, und ist dann aber in den Clinch geraten mit den Bernern. Und das ist ja dann sozusagen der primäre Grund auch dafür, dass hier eine Statue steht. Ja, nicht deshalb, weil er am Vilmergerkrieg sich ausgezeichnet hätte, sondern da sind dann andere Vorgänge zu beurteilen und darzustellen.
Ja, es ist ja so, dass natürlich die Watt-Untertanengebiet ist vom Bern und von der bernischen Herrschaft abhängig. Und diese Berner Herrschaft hat eigentlich Davel mit großer, sagen wir mal, Zuvorkommenheit und auch mit Wohlwollen begleitet bei der bisherigen Karriere. Er ist übrigens zeitlebens ledig geblieben, hat also keine Familie gegründet. Aber was dann nach der Beförderung zum Major, und diese Stufe ist eine hohe Stufe für einen wattländischen Offizier, was zwischen dieser Beförderung 1716 und dann seinem Marsch und seiner Revolution nach Lausanne genau passiert ist, wissen wir nicht. Wir kennen hier keine Hinweise aus den Akten, warum er sich eigentlich von einem berntreuischen Untertanen, der militärische Karriere gemacht hat, zu einem schroffen Gegner der bernischen Fremdherrschaft entwickelt hat.
Major Davel stand ja dann im Zentrum eines Ereignisses, das man im Grunde als Militärputsch bezeichnen muss. Er ist sozusagen der einsame Putschist der schweizerischen Geschichte, der Realgeschichte, wenn man von Wilhelm Tell absieht, der ja als Tyrannenmörder in die Geschichte, in die Sagenwelt eingegangen ist. Davel sozusagen ein Wilhelm Tell in der eigenen Betrachtung der Realität. Ja, ein Aufständischer, ein Putschist. Ein Mann, der die Revolution, hast du gesagt, geprobt hat. Die merkwürdigste Revolution vielleicht der Weltgeschichte.
In der Tat, er ist in Guy geboren, hat dann aber an einem anderen Ort in der Lavo gewirkt und hat dort Truppen zusammengezogen. Und zwar zu Beginn des Jahres 1723. Er hat vorgegeben, er wolle eine Musterung veranstalten mit seinen Soldaten. Es waren etwa 500 bis 600 Mann und hat sie aber nicht gemustert, sondern hat sie mit einem Auftrag, den er ihnen nicht bekannt gegeben hat, Richtung Lausanne geführt, in die Stadt. Nun war diese Stadt zwar mit dem eigenen Magistrat besetzt, aber die bernische Fremdherrschaft war weg. Warum? Warum war keiner da? Man hat sich nach Bern begeben, weil neu die Ämter verteilt wurden damals. Und das hat Davel, so nehme ich an, gewusst und hat diesen Moment eines vielleicht etwas unsicheren politischen Aktes nach Lausanne begeben. Er hat seine Soldaten dahin geführt, zwar bewaffnet, er hat aber keine Munition abgegeben.
Das heißt, er ist hier einmarschiert mit seinen Brigaden, mit seinen Truppen, bewaffnet, aber ohne Munition. Und dann hat er was gemacht? Hat er die Magistraten festgenommen, hat er sie festgesetzt, hat er sich auf den Thron des bernischen Landvogts gesetzt? War er ein Hausbesetzer gewissermaßen? Wie hat sich das konkret abgespielt?
Er hat sich beim Wattländer, beim Lausanner Magistrat vorgestellt, ist da vorstellig geworden und hat diesen Herren, das war da die Noblesse Boudoise, also die gewissermaßen hier heimische Aristokratie, er hat ihnen ein selbstverfasstes Manifest vorgelegt. Und darin stand, dass eben die Watt sich von der bernischen Fremdherrschaft befreien müsse, dass man das nicht dulden könne, dass das mit der Ehre der Watt nicht vereinbar ist. Er hat geklagt auch über Missbräuche der bernischen Landvögte und sich auch explizit beklagt über Zurücksetzungen der Wattländer, beispielsweise im Militärdienst und anderswo. Und das alles solle jetzt dazu führen, dass man eben diese Berner verjagt, dass man diese Fremdherrschaft abschüttelt, und die Lausanner haben ihn freundlich angehört. Ein wichtiger Mann hat ihn sogar zu sich nach Hause gelassen, um zu übernachten. Auch die übrigen Soldaten wurden einquartiert. Man hat noch ein Abendessen eingenommen, aber dieser Gastgeber hat ein doppeltes Spiel gespielt, wie überhaupt der ganze Magistrat. Man hat nämlich via Boten die bernische Obrigkeit alarmiert, dass hier etwas vor sich gehe, was nicht geschehen dürfe. Man stellte sich also auf Seiten der Eliten hier in Lausanne, auf die bernische Seite.
Also eine Art Drôle de Révolution. Man hat den Major Davel im Glauben gelassen, dass er da als Befreier willkommen sei. Man ist eingestiegen, vielleicht auch vordergründig auf seine Forderungen, aber man hat ihn eigentlich hintenrum bereits an den Galgen geliefert.
So ist es ein Stück weit. Man hat sicher ein doppeltes Spiel getrieben und konnte ihn natürlich so, wenig argwöhnisch, wie er war, am Morgen überraschen. Er wurde dann, als er erwachte, am nächsten Tag verhaftet und ins Gefängnis geführt. Das spielte sich dann hier in diesem Gebäude ab. Hier wurde er inhaftiert.
Und diese Haft, die ist auch literarisch beschrieben worden. Es gibt Aufzeichnungen auch über die Darstellungen des Major Davel, als er erklärt hat, was ihn da eigentlich genau geritten und getrieben hat bei seiner Revolution, bei seinem Aufstand. Und da sind ja merkwürdige Erklärungen gefallen. Und die Frau, die da dreidimensional aus der Wand wächst, schwillt geradezu, die ihn auch inspiriert haben könnte, die spielt da, glaube ich, auch eine wichtige Rolle. Was ist in diesen Verhören, in diesen in dieser Gefängniszeit dann bekannt geworden?
Da wissen wir etwas mehr Bescheid, was er aussagte und wie es damals bei Verhören zu und her ging. Diese Verhöre waren nicht so ganz harmlos, sondern zweimal mindestens wurde er gefoltert dabei, ist aber sehr standhaft geblieben bei seiner Forderung und vor allem bei seiner Geschichte, die er vortrug und die jetzt die bernischen Befrager und auch die Lausanner Amtspersonen einigermaßen in Erstaunen setzte. Denn Major Davel sagte, er sei in einem Weinberg einer jungen Frau begegnet und die hätte ihm den Auftrag erteilt, er müsse die Wart befreien. Es war also gewissermaßen eine mystische Erscheinung, die er vortrug. Und das hat dann doch die Berner vor allem, die einigermaßen an die Aufklärung dachten, etwas erstaunt. Und man hat vielleicht auch so ein bisschen am Geisteszustand von Major Davel gezweifelt. Aber er hat diese Befragung und diese Folter außerordentlich mannhaft und mutig bestanden.
War er ein religiöser Mann? Also könnte man sagen, dass das, was er als Frau, als junge Frau zu sehen glaubte im Weinberg, dass das sozusagen eine göttliche Stimme war, hat er sich sozusagen auch im religiösen Kontext hier verortet in seiner Begründung?
Er war Pfarrersohn. Man war damals natürlich in der Watt als normaler, sagen wir mal, Notabler, einigermaßen religiös. Das war er sicher auch. Aber dass er sich da einer besonderen religiösen Richtung oder Sekte oder Erweckungsbewegung angeschlossen hätte, ist weniger bekannt. Es gab einfach diese Erscheinung und die war natürlich auffällig für jene, die ihn befragten.
Das Urteil gegen ihn ist hart ausgefallen. Wie haben da die Behörden, die Lausanner, aber auch die Berner letztlich entschieden?
Interessanterweise hat ein Berner Gericht nicht über ihn recht gesprochen, sondern es waren die Lausanner selber, die ihn abgeurteilt haben. Die hatten auch die Möglichkeit, die Todesstrafe auszusprechen und das haben sie denn auch getan. Sie empfanden diesen Aufruhr, diese Revolution von Major Davel todeswürdig. Man hat gesagt, er muss enthauptet werden, aber nicht nur das. Die Lausanner wollten ihm auch noch die Hände abhacken und sie wollten ihn vierteilen und je nach Wunsch dann der Obrigkeit an vier verschiedenen Wegen je ein Körperteil irgendwo an einen Pfahl heften, um, das war damals die Justiz, eben auch darauf hinzuweisen, dass er keine Nachahmer finden sollte, dass es einem sonst schlecht ergeht. Das ist natürlich noch eine Restanz der mittelalterlichen Rechtsprechung, die ja natürlich nicht beim Tod aufhört, sondern es gibt ja noch weitere Entehrungen. Aber da haben dann interessanterweise die Berner nicht mitgemacht.
Interessanterweise, wir halten fest, also wenn man sagt, enthaupten und Hände abschneiden, umgekehrt, also sie wollten ihm bei lebendigem Leib die Hände abschneiden, also dass er das noch miterlebt, ich nehme an, nicht nach der Köpfung.
So ist es, das wäre dann zuvor gedacht gewesen. Die bernischen Behörden haben dann aber gesagt, nein, da lassen wir Gnade walten. Es funktioniert auch ohne Hände abschneiden. Man hat ihm aber den Kopf abgehauen. Also er wurde enthauptet an einem Samstag, an einem Markttag unten am See bei der Richtstätte. Und da sind sehr viele Leute gekommen und haben das beobachtet, auch beschrieben. Man sagt, es seien sogar britische Touristen hier gewesen und hätten dieses Schauspiel beobachtet.
Und ist damals der Major Davel in der Betrachtung der Bevölkerung als Held oder eher als Skurrilität oder gar als Wahnsinniger, vielleicht auch als Verbrecher, wahrgenommen worden?
Man hat wenig gehört in der Folge. Es wurde natürlich nicht berichtet. Da durfte man nicht drüber schreiben oder gar das Urteil kritisieren. Das waren andere Zeiten. Es hat in ausländischen Zeitungen zum Teil gestanden, dass da was war, eine kleine Revolution und eine Hinrichtung. Aber die Waadtländer und auch die Berner haben dann eigentlich recht lange nicht mehr darüber berichtet, was an diesem Tag, und es war die Hinrichtung an einem 24. April 1723, was an diesem Tag geschah.
Trotzdem ist ihm dann ein Denkmal errichtet worden in Lausanne von eben den Lausannern, die ihn doch so hart und auch brutal, möchte man sagen, damals bestrafen wollten. Wie ist es dann zur rückwirkenden Quasi-Heiligsprechung des Major Davel gekommen?
Man hat sich dann in die Literatur vertieft und wollte wissen, was ist da ganz genau geschehen, vor allem zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Es ist ein Prinzenerzieher, nämlich der Erzieher des späteren Zaren Alexander am Petersburger Zarenhof, der sich vor allem für das Geschick von Major Davel interessiert hat. Es ist Frédéric César de la Harpe und er hat auch einen Betrag hinterlassen, um ein würdiges Denkmal zu gestalten. Er hat das nicht mehr erlebt, aber in der Tat wurde in der Kathedrale von Lausanne dann 1839 ein erstes Monument errichtet und von da an geht es dann Schlag und Schlag auf Schlag mit der Davel-Verehrung, das nimmt dann immer größere Züge an.
Also man brauchte gleichsam einen Freiheitshelden für den freien Kanton Waadt, sozusagen befreit vom bernischen Joch. Da musste sozusagen die Tradition gewissermaßen hinzuerfunden werden, die Invention of Tradition, die berühmte Formel des britischen marxistischen Historikers Eric Hobsbawm.
Das ist genau der Punkt. Man brauchte jemanden, um anzuknüpfen an diese Befreiung, die zu einem wesentlichen Teil die Franzosen 1798 durchgeführt haben. Und mit der Mediationsakte von Napoleon wird ja dann die Waadt 1803 ein freier Kanton, unabhängig von Bern. Und jetzt ging es darum, eine Vorgeschichte zu rekonstruieren. Und Major Davel hat sich dazu angeboten. Das wird dann noch akzentuiert mit den liberal-radikalen Kräften, die dann die Mehrheit erringen in den 1840er Jahren, und mit dem Bundesstaat werden dann unzählige Major Davel-Plätze und Straßen benannt und Schulhäuser und auch weitere Denkmäler enthüllt.
Er erinnert ein bisschen an die Westernfigur des Buffalo Bill, des William Cody, der ja auch in die Sagenwelt eingegangen ist als dieser legendäre Westmann, der Büffeljäger und Indianerkämpfer. Und je länger man darüber nachdachte und die Wirklichkeit in Betracht nahm, wurden auch die Merkwürdigkeiten dieser Sagen- und Heldengestalt, die gelebt hat, immer mehr in den Blick genommen. Es gab dann auch satirische Verfilmungen. Ja, dieser Major Davel erinnert mich fast etwas eine Art an einen Buffalo Bill der Schweizer Geschichte. Nur war natürlich der Buffalo Bill auch einer, der seine eigene Geschichte dann inszeniert hat, im Theater, im Zirkus gewissermaßen. Das hat er nicht gemacht, eine ernsthafte Persönlichkeit. Jetzt nach dieser langen Überleitung möchte ich noch ganz kurz über das Denkmal sprechen. Es zeigt ihn ja in einer merkwürdigen Pose, nicht als bewaffneter, kriegsklärender Truppenführer, sondern fast etwas Professorales, Philosophisches haftet ihm an, die Handbewegungen, etwas Tastendes, könnte man sagen. Der Blick in die Ferne schweifend, etwas melancholisch, mystisch, philosophisches geht von ihm aus. Was kann man über den Charakter dieses Mannes sagen, wenn man das Denkmal anschaut?
Das Denkmal zeigt vielleicht ein bisschen diese Idealisierung eines, wie du gesagt hast, wirklich eines Denkers, eines Mystikers, eines Einzeltäters. Das ist schon so, eines gütigen Menschen, auch der eigentlich den Frieden will. Er will ja nicht den Kampf, er will nicht Krieg, er hat seine Truppen nicht mit Munition ausgestattet. Und so will Tavel vielleicht dargestellt sein auf diesem Sockel. So war er auch ein Stück weit. Er ist sicher eine wichtige Figur. Das Problem ist, es gibt kein einziges Bildnis. Niemand hat eine Ahnung, wie er ausgesehen haben könnte. Und so gesehen ist natürlich ein solches Denkmal immer mehr Spiegelbild der Zeit, in dem es entstanden ist, als eine Abbildung der Wirklichkeit.
Lieber Christoph, vielen Dank. Ja, eine Entrücktheit scheint von ihm auszugehen und mich als ehemaligen Sportreporter erinnert das Gesicht an den früheren portugiesischen Fußballnationalmannschaftstrainer Arthur Jorge, der kürzlich verstorben ist. Auch ein Melancholiker des Rasens, könnte man sagen, mit einer gemischten Karrierebilanz. Meine Damen und Herren, ich möchte mich mit diesem Bild, mit der letzten Referenz an Major Tavel, möchte ich mich verabschieden. Und einmal mehr haben wir über ein Denkmal in der Schweiz gesprochen, das eben nicht diese Macho- und Heldenposen, diese überzerrte Heldenmännlichkeit zeigt, sondern einen Menschen, der auch von vielleicht Zweifeln, von Zurückhaltung geprägt ist, der Held auch gewissermaßen als eine Art Anti-Held. Und das scheint irgendwie auch die Charakteristik zu sein mancher dieser schweizerischen Denkmäler. Machen Sie es gut, bis bald und einen schönen Tag.